So, das Band läuft wieder. Das ist übrigens von Markus Krebs. Markus Krebs sagt auch mal, läuft das Band? Und ich habe jetzt einfach mal gesagt, das Band läuft wieder. Sonst bin ich ja im Kopieren nicht ganz so bewandelt, aber das ist eigentlich ein cooler Einstieg. Herzlich willkommen zum, ich kann es gar nicht sagen, Podcast Nummer 13, 14 oder so. Seit Beginn des Lockdowns 2020 haben wir ja hier ab und zu mal ein paar Hörspiele rausgehauen. Ab und zu war Franzi dabei mit der Situation Franzi fragt. Und wir hatten auch schon mal ein Interview mit einem Physiotherapeuten, mit dem Sandro, der mit dem TZ so ein bisschen in Kooperation steht. Und demnächst auch ein Interview mit einer Damenfußballmannschaft. Abordnung, und zwar von zwei verschiedenen Spielerinnen, mit der Lea und mit der Jenny, die bei oder in Göttingen schon leistungsorientiert Fußball spielen, mit viel Training, mit ja, schon hochgradigen Spielen und schon das Ganze ein bisschen mehr leistungsorientiert machen. Das kommt bald. Heute machen wir wieder ein kleines Solo. Heute ist Samstag und ich habe hier wieder ein bisschen was auf der Liste stehen, was so anliegen könnte, die nächste Zukunft oder so ein paar Fragen, die immer wieder aufkommen. Das ist ja das, was ich immer ein bisschen versuche, über diesen Weg jetzt hier nach außen zu bringen, dass ich mal so ein bisschen über trainingswissenschaftliche Dinge spreche oder über so Mindset oder über mentale Dinge, die mit Sport zu tun haben, auch oder generell einfach mal so ein paar Sachen aus dem Leben rausschieße. Letztes Mal gab es immer so ein bisschen viel, ich sage mal so wissenschaftsorientierte Dinge. Heute auch wieder so ein bisschen wissenschaftsorientiert oder so ein bisschen Sachen aus der Praxis, aber auch so ein bisschen die Dinge, die das Mindset so ein bisschen programmieren sollen für eine zukünftige erfolgreiche Trainingssaison oder für mehrere zukünftige Trainingssaisons, die dann noch folgen. Ja, wie immer alles aus dem Stegreif, nichts abgelesen, komplett natural rausgesprochen hier aus dem Domizil-Trainingszentrum Salzerhellen in der Richter Straße 2. Ja, was wollen wir heute kurz besprechen? Heute wollte ich kurz anmerken im Vorfeld vorweg, bevor wir durchstarten mit so ein bisschen Input. TZS bringt einen Honig raus, und zwar die stabile Biene, die ist gerade in Vorbereitung mit unserem Imker, der hier beim Sport ist. Also es ist nicht mein Honig. Viele Leute fragen immer, also mein Honig in dem Sinne schon, den ich dann hier veräußern werde. Für diejenigen, die darauf ein bisschen Bock haben. Das ist nicht mein Bienenvolk. Also ich bin nicht der Imker. Der Imker ist jemand, der mich hier beliefert mit seinen hervorragenden drei Sorten. Und die gibt es auch schon im Studio. Die sind auch schon sozusagen angeboten worden. Nur das Ganze vermarkten war beziehungsweise verläuft jetzt unter dem Stichwort stabile Biene TZS. Also das ist also der Honig, weil der hat mir echt gut gefallen, der schmeckt auch gut und der ist gut angekommen bei den Leuten, habe ich gesagt, da machen wir es draus und das wird jetzt unser TZ-Honig, stabile Biene. Ja, dazu gibt es jetzt so ein kleines Projekt. Ich habe da, ich bin der G6R Suzuki-Fan und habe da jetzt eine G6R 750 ergattern können und baue die gerade um zur stabilen Biene. Also alles weitere folgt und irgendwann wird man das Ganze auch mal zu Gesicht bekommen. Ja, das ist Projekt Stabile Biene. Dann kurz rückblickend auf die letzten 8 Wochen. Wir haben einen guten Start hingelegt, wir sind gut im Verlauf, wir gucken weiterhin positiv in die Zukunft. Wir haben hier unsere Regeln und die Regeln, die wir hier im Studio haben, sind gut angekommen bei den Leuten. Die Leute sind zufrieden mit der Regelung, Gott sei Dank. Sie belagern mich nicht mit irgendwelchen schlauen Argumenten oder mit irgendwelchen Verbesserungsvorschlägen, sondern nehmen das Ganze einfach so hin und sind auch, glaube ich, mit der Sache, so wie sie hier läuft und wie sie hier geregelt ist, auch sehr zufrieden, ob jung, ob alt. Das ist sehr erfreulich für mich und für die Kollegen von mir hier aus dem Studio, dass wir da keine großen Steine in den Weg gelegt bekommen. Also das ist schon mal sehr positiv. Also das Arbeiten macht wieder Spaß und wir sind wieder voll im Game. Ich bin voll im Saft und habe Bock auf viele Projekte, die da kommen werden. Und es werden einige Projekte noch kommen. Ja, die Winterwanderung ist auch schon geplant für nächstes Jahr 2022 im Februar. Und ich glaube, zweites Wochenende im Februar gebe ich ja nochmal bekannt, aber das sind so Dinge, die habe ich jetzt schon mal abgesteckt. Und nächstes Jahr gibt es dann auch, denke ich mal, ein Fest, ein Sommerfest, was wir dieses Jahr nicht feiern werden, das 10-Jährige, aufgrund der Situation. Das ist mir einfach ein bisschen zu heikel, da irgendwie jetzt hier irgendwie was rauszuhauen. Hat ja auch keinen Sinn, wenn man da plant und 3 Tage vorher wieder irgendein Mist kommt und die Situation abgeblasen werden muss. Deswegen lassen wir das sein. Aber wie gesagt, die Winterwanderung ist erstmal geplant und wir gucken, was dann daraus wird. Ja, das ist so die momentane Situation, wie es hier jetzt weitergeht. Thema heute ist Winkelstellung und die Bedeutung von Winkelstellung im Training. Ja, viele Leute fragen immer, wenn sie beim Sport sind, wie muss ich die Übung ausführen, wie muss ich die Übung ausführen und ist das so richtig? Ist das so richtig? Und wenn ich jetzt zu Leuten gehe und oder das Team zum Beispiel geht zu den Leuten hin und macht mal einen Verbesserungsvorschlag für etwaige Übungen, sei es Latziehen, sei es vorgebeugtes Rudern, sei es Kniebeugen, sei es Kreuzheben, egal was, dann kommt immer eine Aussage, wo dann die beinhaltet: Oh, dann habe ich das ja die ganze Zeit falsch gemacht. Oder habe ich das jetzt falsch gemacht? Dann habe ich das immer verkehrt gemacht. Und dann gucke ich mir die Übungsausführung an und zu 90% sind die Übungsausführungen eigentlich nicht falsch, sondern das Ziel der Übung ist nicht das gewesen, was derjenige damit erreichen wollte. Das heißt ja nicht, dass es pauschal falsch ist, dass man eine Zwangslage dadurch bekommen hat, sondern man hat einfach mit der Übung einfach nicht die Zielgruppe oder die Zielmuskulatur angesteuert, die man eigentlich ansteuern wollte. Und das ist das, worauf ich heute mal ein bisschen eingehen will, anhand von ein paar Beispielen. So, wir gucken uns noch mal eine Übung an und zwar ganz simpel, eigentlich gar nicht so simpel, aber sehr komplex, sage ich mal, die Kniebeuge. Es gibt bei der Kniebeuge halt verschiedene Ausführungsvarianten, wie man durch bestimmte Winkelstellungen die Kniebeuge ausführen kann. Und zwar ist es einmal möglich, dass man die Kniebeuge rückenorientierter ausführt. Oder oberschenkelorientierter, hüftdominanter oder hüftdominierend oder orientierter ausführt oder oberer Schultergürtel orientierter ausführt. Es kommt immer darauf an, wie man letztendlich das Gewicht auflädt und wie man den Körper ausrichtet und wie man die Drehmomente setzt. Wenn ich jetzt eine Kniebeuge habe und ich habe zum Beispiel einen Trainingstag, wo ich sage, ich heute dieses typische Prinzip Push-Pull-Beine, ne, an einem Tag ziehen, an einem Tag drücken, an einem Tag mache ich Beine. Ich halte von diesen ganzen Trainingsplänen, die es da so festgibt, nichts, sondern ich bin für eine rotierende Trainingsmethode. Das bedeutet, dass man immer wieder neue Reize setzt durch verschiedene Trainings- oder beziehungsweise durch verschiedene Ansteuerungen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Wir gehen jetzt mal davon aus, da ist eine Person, die hat jetzt an einem Trainingstag Y beispielsweise nur Beine auf dem Programm, so wie es immer so schön heißt. Ich habe heute Beine auf dem Programm, bla bla. Dann nutze ich jetzt mal die Kniebeuge für die Beine. So, ich möchte jetzt die Oberschenkelvorderseite und Rückseite trainieren. Das bedeutet also, dass ich mir erstmal den Stand wähle. Je weiter ich die Füße auseinanderstelle und umso weiter ich quasi schulterbreit werde mit den Füßen, umso mehr komme ich in den inneren Bereich der Oberschenkel. Und je weiter ich die Füße nach innen stelle, beziehungsweise parallel zusammenstelle, je mehr treffe ich die äußeren Strukturen der Oberschenkel. Das muss man sich schon mal im Vorfeld merken. Wichtig ist jetzt hierbei, um eine Zwangslage zu vermeiden, dass die Knie immer in Fluchtrichtung der Fußspitzen verlaufen. Das bedeutet, dass ich in der Beuge, egal ob ich breit stehe oder eng stehe, das ist jetzt wieder so ein bisschen Science-based, sag ich mal, da muss ich gucken, dass die Knie immer in Fluchtrichtung der Fußspitzen stehen. Ansonsten kriegen die Menisken unterschiedliche Drücke. Und da muss ich halt gucken, dass ich da eine Zwangslage vermeide. Da spreche ich dann wieder von einer falschen Ausführung. Aber wenn jemand eng steht oder weit steht mit den Füßen, dann hat das damit was zu tun, welche Teile der Oberschenkel möchte ich jetzt ansteuern. Also das ist schon mal der Punkt. Wenn ich heute zum Beispiel durch ein Joggtraining oder durch ein Lauftraining Schmerzen im äußeren Oberschenkel habe, was das Lateralis, so nennt sich der äußere Trakt des Oberschenkels, des Quadrizeps, des vierköpfigen Oberschenkelmuskels, Vorderseite, dann weiß ich, dass ich an dem Tag ein bisschen weiter die Füße nach außen stelle einfach. Um den äußeren Anteil ein bisschen zu schonen, dass ich ein bisschen mehr in den inneren Anteil der Oberschenkel reingehen kann und auch in den unteren Gesäßanteil dadurch ein bisschen mehr Feuer geben kann. Also da kommt es darauf an, was habe ich an dem Tag vor, welches Areal der Beine möchte ich durch die Kniebeuge quasi beüben. Stelle ich mich breiter hin, stelle ich mich enger hin, so kann ich das ein bisschen variieren. Dann ist es entscheidend, wenn ich einen Beintag habe, dass ich in relativ aufrechter Position bin, um den Rücken zu entlasten. Also je aufrechter ich in der Position der Kniebeuge bin, im Oberkörper quasi, das bedeutet natürlich, dass ich eine gute Fußmobilität habe. Erreiche ich das nicht, packe ich mir eine Handelscheibe unter die Ferse, das gleicht die Fußmobilität ein bisschen aus und ich kann im Oberkörper ein bisschen mehr gerade bleiben oder aufrechter bleiben. Dann bleibt es immer noch eine Hüft-Oberschenkel-Vorderseite und Oberschenkel-Rückseite-dominante Übung. Wenn ich die Mobilität nicht so erzielen kann und im Sprunggelenk quasi nicht ganz so mobil bin, dann gehe ich in der Tiefphase der Kniebeuge relativ weit nach vorne mit dem Oberkörper und somit wird das eine relativ rückenlastige Übung. Das heißt, die Drehmomente gehen nicht nur mehr über die Oberschenkelvorder- und Rückseite, über die Kniegelenke, sondern auch über die Hüfte und beziehungsweise über den unteren und oberen Rücken. Wenn ich jetzt also an einem Montag ein schweres Rückentraining gemacht habe, mit viel Zugübung, vorgebeugtes Rudern, Tibarudern und sowas, wo der Rücken richtig platt und im Arsch ist, und gehe dann einen Tag später oder 1,5 Tage oder 2 Tage später in dieses Beinprogramm rein und bin dann in der Kniebeugeposition, dass ich den Oberkörper weit nach vorne bringe, weil ich mir unendlich viel Gewicht drauf knalle, was wieder völliger Schwachsinn dann ist, habe ich somit wieder eine rückendominante Übung. Also muss ich gucken, dass ich das Gewicht so wähle, dass ich im Oberkörper gerade bleibe, aufgerichtet bleibe, um den Rücken zu entlasten, damit er quasi da nicht wieder auf den Kopf kriegt und dass die Übung da ankommt, wo sie ankommen muss, in den Beinen und im Gesäß beziehungsweise in den Oberschenkeln oder auch in der Wade. Ne? Also da muss ich so ein bisschen gucken, halte ich den Oberkörper aufgerichtet, bleibt es eine untere extremitätenlastige Übung, bringe ich den Oberkörper in Vorhalte. Das bedeutet, gehe ich mit dem Oberkörper nach vorne, um die mangelnde Mobilität im Sprunggelenk auszugleichen, muss der Rückenstrecker viel feuern und wird da doppelt halt belastet. Das ist bei der Kniebeuge auch ein bisschen entscheidend. Wenn ich jetzt die Kniebeuge nutzen möchte als komplexe Ganzkörperübung und habe diese Kniebeuge jetzt in einem Rückentag mit drin und möchte das Ganze so ein bisschen mehr auf den Trapezius auslegen und auf den oberen Rücken, sag ich mal, weil der natürlich bei der Kniebeuge statisch auch heftig mitarbeiten muss, habe aber die Beine platt, weil ich einen Tag vorher oder 1,5 Tage vorher, sag ich mal, Beine schwer trainiert habe und habe richtig Muskelkater und möchte eigentlich nicht so viel Gewicht auflegen, dass die Beine richtig auf den Kopf kriegen. Da muss ich mich halt verstärkt auf die obere Rückenmuskulatur konzentrieren. Das kann ich gut mit der Kniebeuge machen, indem ich nicht so wie im Lehrbuch die Hantel quasi auf dem Trapez oben ablege und die Ellenbogen dann nach vorne eindrehe, sondern wenn ich die Hantel greife und die Ellenbogen nach hinten unten ziehe, dann habe ich quasi zwischen den Schulterblättern eine Spannung, die ich isometrisch aufbaue. Und diese Spannung ist dann quasi dann dieses statische Halten in der Kniebeuge, dann mein Rückentraining für die obere Rückenpartie, aber auch Anteil der unteren Rückenpartie, die damit feuert. Also dann ist nicht der Schwerpunkt der Kniebeuge auf den Oberschenkeln oder auf dem Gesäß, sondern vermehrt in einer komplexen Übung auf dem oberen Schultergürtel. Kann man wunderbar als Vorermüdung machen, zum Beispiel für Latziehen oder so. Also dann kann ich gucken, okay, was habe ich heute vor? Wenn ich heute den Rücken malträtieren will, die Knie ein bisschen rausnehmen, will trotzdem eine Kniebeuge machen, suche ich mir das Gewicht relativ gering aus, konzentriere mich oben auf die Hantelstange, indem ich quasi die Hantelstange so richtig nach unten in den Nacken reinziehe und die Ellbogen nach hinten aufstelle, dann habe ich oben eine Spannung drin und dann ist das meine Vorermüdung für das Supersatztraining Latziehen zum Beispiel. Also ist immer sehr, sehr facettenreich. Worauf habe ich Bock? Eine Kniebeuge ist nicht gleich eine Kniebeuge, sondern man kann damit durch verschiedenste Winkelstellungen verschiedene Muskelstrukturen treffen. Das nächste sind Ausfallschritte. Bei Ausfallschritten ist es zum Beispiel so, es gibt einmal die hüftdominanten Ausfallschritte und dann gibt es einmal die oberschenkelvorderseitigen dominanten Ausfallschritte. Das muss man einfach mal machen, indem man quasi in den Ausfallschritt geht, vorne Druck auf der Ferse hat im vorderen Fuß und jetzt senkrecht mit dem Oberkörper parallel nach unten geht und wieder nach oben, ohne Knievorschub. Das kann jeder mal ausprobieren, einfach oder zu Hause mal ausprobieren, dass man sich in so einen Ausfallschritt stellt, in so eine Lunge, die Hände in die Hüften stellt oder zum Gebet vorm Gesicht, was weiß ich, oder hinterm Kopf. Da hat man noch so ein bisschen Spannung in den hinteren Schulterblättern, bin ich auch Fan von. Und dann gehe ich einfach mal senkrecht runter, ohne das Knie nach vorne zu schieben. Und dann wird das eine relativ Hüft-, Gesäß- und beinbeugende dominierende Übung. Wenn ich jetzt in der Bewegung bin, gehe nach oben und bringe den Oberkörper nach vorne in die Vorhalte und schiebe quasi das Gewicht über die Knie ein bisschen nach vorne und gehe dann in den Lunge, in den Ausfallschritt, dann merke ich, dass es eine Quadrizeps-dominante Übung ist, also eine Oberschenkel-Vorderseite-dominierende Übung. Und ich kann jetzt mit diesen Winkelstellungen, mit der Haltung der des Oberkörpers, die Drehmomente auf meine Knie und auf meine Hüfte verändern. Kann man wunderbar im Kontext oder im Zusammenhang machen, dass man beispielsweise 10 bis 12 Stück bis zu 5 zum Versagen, oh Gott, jetzt hätte ich fast ein Wort gesagt, bis zum Versagen der Muskulatur senkrecht runtergeht, geht dann in Oberkörper Vorhalte und schiebt dann nochmal 4 bis 5 Wiederholungen hinterher, um den Quadrizeps und die Vorderseite nochmal richtig auszubrennen. Das ist also ein cooles Kombitraining, wenn man draußen mal joggen geht oder so, mit eigenem Körper richtig viel machen will. Also anhand der Oberkörpervorhalte oder Vorlage kann ich das Gewicht auf die Drehmomente oder kann die Drehmomente verändern und damit kann ich die Oberschenkel oder die Hüfte unterschiedlich ansteuern. Deswegen ist das nicht verkehrt zu sagen, okay, ich habe jetzt den Oberkörper aufgerichtet, den gehe mal ein bisschen nach vorne im Oberkörper, oh, dann habe ich das jetzt falsch gemacht. Nein, das ist nicht verkehrt. Also es ist keine Zwangslage und es gibt dadurch auch keine unnatürliche Bewegung für den Gelenk-, Sehnen- und Bandapparat oder für den Muskelapparat, sondern es sind Bewegungsmuster, die einfach durch verschiedene Winkelstellungen, verschiedene Muskelareale ansteuern. Entscheidend dafür ist, wenn man Knieprobleme hat, was jetzt wieder eine Zwangslage ist, was wieder dann wirklich verkehrt ist, dass der Druck mehr auf dem Vorderfuß passiert und dann, wenn man in die Tiefgangphase geht, das Gewicht quasi übers Knie schiebt. Dann wird man schon merken, Leute, die vorderes Kreuzband mal gerissen haben oder Probleme haben in der Rehabilitation oder haben schon mal eine heftige Meniskusverletzung gehabt oder sowas, die werden in diesen Winkelstellungen Schmerzen verspüren an den Stellen und das ist einfach dann, weil da eine Zwangslage entstanden ist. Deswegen bin ich immer Fan davon, das Knie so mobil und tief wie möglich zu halten, je nachdem, ob das nun zwangslang frei ist oder nicht, aber immer zwangslang frei zu halten, das ist das Entscheidende. Wichtig auch, dass das Knie immer in Fluchtrichtung des Fußes passiert und nicht nach rechts und links kollabiert, weil das wäre auch wieder eine Zwangslage. Dann haben wir die Tiefe beim Ausfallschritt, genauso wie bei der Kniebeuge auch. Wenn ich jetzt die Kniebeuge Gesäß belasten will, dann muss ich mir versuchen, rauszusuchen, dass ich Bewegungsabläufe unter 90 Grad habe. Das heißt, alles, was unter 90 ist, ist gesäßorientiert und hintere Oberschenkelmuskulatur orientiert. Alles, was über 90 geht, spricht dann ein bisschen mehr auf die vordere Oberschenkel. Und wenn ich jetzt ein richtig tiefes Gesäßtraining haben möchte, wo ich gut auf den Arsch gehe, dann gehe ich einfach S2S relativ tief und bewege mich auch zwischen 130 und 140 Grad unten und zwischen 90, also dass ich quasi nicht ganz nach oben gehe, sondern genau wie bei den Ausfallschritten unten die Spannung halte und dann einfach mal so Druckspitzenbelastung mal in diesen Tonus mal reinwippe und in diesem Radius bleibe, dass ich nur unten bleibe, hoch, runter, aber nicht ganz nach oben, sondern da kann ich auch wieder unterschiedliche Muskelareale mit ausbrennen. Ja, da kann man so ein bisschen mal mit spielen, gerade wenn man ohne Zusatzgewicht arbeitet, wenn man joggen geht oder so. Oder wenn man draußen einfach so ein bisschen Freeletics macht, kann man mit diesen Winkelstellungen unterschiedliche Strukturen befeuern. Je tiefer ich gehe, umso mehr geht es auf den Arsch, kann ich mir merken so. Und je höher ich komme, umso mehr kommt die Oberschenkel- oder die Beinvorderseite zum Tragen. Ja, das ist so bei den Geschichten so. Genauso ist es beim rumänischen Kreuzheben. Das rumänische Kreuzheben ist so, je weiter ich die Beine durchstrecke, umso mehr isometrische Spannung habe ich im hinteren Oberschenkel, umso mehr habe ich da Kontraktionen. Und je nachdem, wie gelenkig oder wie dehnbar ich da in den Strukturen bin, wenn ich da nicht so dehnbar bin in irgendeiner Form, dann muss ich die Beine ein bisschen anbeugen. Und je weiter ich die Beine anbeuge, umso mehr bringe ich in diese Bewegung die Oberschenkelvorderseite mit rein. Deswegen ist eigentlich normales Kreuzheben auch Oberschenkelvorderseiten lastig auch. Also es ist keine dominierende Übung dafür für den Quadrizeps für vorne, aber je weiter ich in die Beugung gehe, umso mehr bringe ich in der Bewegung die Oberschenkelvorderseite mit rein. Deswegen versucht, wenn es wirklich um die hinteren Oberschenkel geht oder um die Gesäßmuskulatur oder um den unteren Rücken, die Beine so gestreckt wie möglich zu halten, leicht anzubeugen, ruhig, das ist kein Thema, aber dadurch, durch diese leichte Anbeugung oder durch dieses fast gestreckt halten, lasse ich meine Oberschenkelvorderseite raus. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tag vorher Beinstrecker gemacht habe und habe isoliert die Oberschenkelvorderseite richtig abgeknallt und merke, in den hinteren Ischios ist überhaupt gar kein Dampf drauf oder da bin ich komplett frei noch, dann nehme ich mir halt diese Übungen, diese Grundübungen, die dann Oberschenkelrückseiten dominiert sind und kann dann in den Strukturen relativ gut arbeiten. Dann kann ich auch, wenn ich mein Hintern frei habe oder mein Hintern Oberschenkel frei habe und habe nur vorne, wie gesagt, einen Quadrizeps-Muskelkater, kann ich auch eine tiefe Kniebeuge wählen und kann mich nur in dieser Tiefe zwischen 140 und 100 Grad oder 90 Grad zu so bewegen, weil das dann oberschenkelrücklastig dominierend ist. Ja, das kommt immer da so ein bisschen drauf an, was habe ich vor und was will ich damit letztendlich erreichen. Das sind so diese Grundübungen. Ausfallschritte, Oberkörper aufgerichtet lassen, Oberkörper nach vorne bringen, dann Kniebeugen, Oberkörper vorhalte, Oberkörper aufgerichtet lassen. Komme ich nicht richtig rein, dass ich aufgerichtet bleibe, packe ich mir einfach ein paar Hantelscheiben unter die Ferse. Das gleicht die Mobilität aus, damit bleibe ich garantiert gerade. Und beim rumänischen Kreuzheben kann ich so ein bisschen gucken, Oberschenkel rückseitenlastig. Und wenn ich dann am Ende noch die Oberschenkelvorderseite mit reinbringe, ja gut, dann mache ich einfach ein normales Kreuzheben direkt mit dem Gewicht hinterher. Auch ganz gut. Dann als nächste Übung Kreuzheben, was ich jedem empfehlen kann, alle für diejenigen, die Probleme haben mit der Bizepssehne, die Probleme haben mit Impingement oder so, wo die Hände quasi eingedreht sind, was beim Kreuzheben ja der Fall ist, dass ich quasi mit dem Obergriff die Stange greife, so wie ich das gewohnt bin, die Langstange greife. Alle für diejenigen, die da Probleme haben, weil es kann sein, dass euch dieses nach innen rotieren der Faust sich im oberen Bereich der Bizepssehne oder der vorderen Strukturen, dass sich da Einklemmungen bilden und dieses Impingement da, dieses Einklemmungsphänomen dann zutage tritt. Deswegen kann ich jedem empfehlen, das ist jetzt ein heißer Tipp, einfach mal Kreuzheben zu machen mit einer super SZ-Stange oder mit einer normalen SZ-Stange, wo man so einen 45-Grad-Griff hat. Allein durch diese Griffposition oder auch durch dieses leicht nach außen drehen des Handgelenks schaffe ich wieder Raum im subakromialen Raum oder schaffe ich Platz im subakromialen Raum, im Schultergelenk und dadurch habe ich nicht mehr so dieses Einklemmungsphänomen. Wenn ich beim Kreuzheben bin und habe einen normalen Griff, spanne quasi meine Rotatoren vor, drehe die Ellbogen nach innen, dass der Latissimus angeht, dann habe ich schon eine leichte Vorspannung. Diese Vorspannung kann bei vielen schon Stress erzeugen im Schultergelenk. Deswegen haben die nach schweren Kreuzhebeübungen auch manchmal Probleme mit der Bizepssehne oder mit den vorderen Strukturen. Deswegen SZ-Stange nehmen, 45-Grad-Griff quasi und dann so mit leicht außen rotierten Händen an dieser SZ-Kurve von der Stange das Gewicht nach oben ziehen. Es gibt eine wunderbar zwangslagenfreie Kreuzhebeübung, ohne die Strukturen irgendwie negativ zu belasten. Kann ich jedem empfehlen. Das geht auch mit normalem Kreuzheben oder rumänisches Kreuzheben. Super SZ ist ein absolut geiles Tool und man kann mit Hilfe der Handgelenk-Außenrotation da ganz viel mitmachen. Auch vorgebeugtes Rudern zum Beispiel mit der Langhantelstange. Genau das gleiche Phänomen. Wenn ich im Obergriff bin oder im Untergriff bin, im Untergriff ist es nicht so einklemmend, weil das System in der Schulter dann offen ist, aber wenn ich im Obergriff bin, dann kann es sein, dass ich in der Schulter quasi da eine Verengung erzeuge und dadurch auch wieder Stress kriege. Rudere ich jetzt mit einer SZ-Stange, mit einer Super SZ, die so eine richtig schöne Curving, eine richtig schöne Kurve hat, fasse ich da neutral an, ist das, kann ich richtig viel Gewicht bewegen, auch ohne Zughilfen und kann dann wunderbar rudern und ein bisschen was für den Rücken machen. Ja, das sind so diese kleinen Ausflüge, die man mal so ein bisschen berücksichtigen muss. Also wichtig ist Zwangslagen vermeiden, unnatürliche Bewegungsmuster vermeiden. Line of Force sagt man dazu. Das ist quasi, wenn ich eine Zugrichtung ausführe und ich ziehe das Gewicht oder ich drücke das Gewicht und ich drücke das Gewicht, wo das Gelenk quasi außerhalb der Linie ist und nach oben. Dann habe ich meistens eine unnatürliche Gelenksbelastung oder Sehnen- und Bandbelastung und das ist immer auf Langfrist scheiße. Deswegen immer versuchen, die Druck- und Zugwege immer relativ linear zu halten. Und damit habe ich dann auch immer axiale Drücke, die ich dann irgendwie oder axiale Züge, die ich dann erzeuge. Und dann ist man meistens immer auf dem richtigen Weg. Und dann kann man innerhalb der Übung, wie gesagt, variieren. Breiter Stand, enger Stand, Oberkörper gerade, Oberkörper nach vorne gehalten, tief gehen, nicht so tief gehen. Auch im Rudervorgang, wie rudere ich relativ weit vorgebeugt. Wenn ich relativ weit vorgebeugt rudere, beim Stehenruder, beim Tiberrudern, ist es eine stark rückendominante Übung im unteren Bereich. Wenn ich im aufgerichteten Rücken mehr rudere, wenn ich richtig hohe Gewichte habe zum Beispiel, geht das mehr auf den mittleren und oberen Rücken. Dann wird der Unterrücken relativ stark entlastet, je weiter ich mich aufrichte, weil die Drehmomente da nicht mehr so stark wirken. Das ist dann halt Physik. Also wenn man jetzt im unteren Rücken relativ sauer ist, aber man merkt im oberen Rücken, boah, da kann ich heute eigentlich richtig cool was reißen, ich habe Bock auf Tiberrudern, na gut, dann stelle ich mich einfach nicht so weit vorgebeugt hin, dass ich den unteren Rücken ein bisschen entlaste, stelle mich ein bisschen aufrechter hin und ziehe dann einfach ein bisschen mehr Gewicht hoch. Dann habe ich halt den oberen Rücken getroffen, aber der Unterrücken wird entlastet. Ja, so viel kleiner Auszug heute aus Thema Winkelstellung und wie man das Ganze so ein bisschen sehen kann. Zwangslagen vermeiden, sauber trainieren. Und über das saubere Trainieren kommt auch die saubere Ansteuerung. Und wenn die Ansteuerung sauber ist, kommt auch der Muskelzuwachs und der Kraft- und Konditionszuwachs. Das ist immer so mein Motto. Man muss ein Körpergefühl aufbauen zur Übung durch eine vernünftige Ansteuerung. Und dann sukzessive das Gewicht leicht erhöhen, aber erstmal die Übung richtig sauber und kontrolliert, koordiniert ausführen. So viel zum Thema richtig und falsch. Ja, stabile Biene ist bald soweit. Es wird bald stabil gesüßt. Und weitere Projekte, wie gesagt, folgen. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Samstag. Ich werde jetzt auch Wochenende machen. Und mich auf die nächste Woche so ein bisschen mental wieder vorbereiten. Es liegt nämlich einiges an. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt fit. Danke nochmal, dass ihr alle hier uns ein gutes Studio oder eine gute Studioatmosphäre beschert mit eurem Verhalten und alles so super kollegial läuft und der Zuwachs schön ist hier und super ist und wirklich ein breites Publikum von alt ob jung, von jung ob alt, was immer auch alt heißt, was immer auch jung heißt. Es ist wirklich eine breite Facette und es ist angenehmes Arbeiten. Und da bin ich mehr als dankbar darüber, dass es so gekommen ist und auch hoffe ich weiterhin so bleibt. Bis dann, MFG, ciao.